Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Ex-Außenminister Joseph Deiss hat sein Amt als Präsident der UNO-Generalversammlung angetreten. In den USA unterwandert die Tea Party-Bewegung die Republikanische Partei immer mehr. Und in Bellinzona steht Investor Viktor Wechselberg von heute an vor dem Bundesstrafgericht. Guten Morgen, im Studio sind Daniel Knoll und mit den Nachrichten Andrea Joost.
Altbundesrat Joseph Deiss hat in New York die Präsidentschaft der UNO-Generalversammlung übernommen. In seiner Antrittsrede sagte Deiss, er werde sich in seinem Präsidialjahr unter anderem für den Umweltschutz und die Bekämpfung von Hunger und Armut einsetzen. Außerdem wolle er die Rolle der UNO als zentrale weltweite Institution stärken. Die UNO müsse effizienter arbeiten und schlagkräftiger werden, sonst riskiere sie, von großen Wirtschaftsmächten an die Wand gedrückt zu werden. Dass jugendliche Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz künftig eine Berufsausbildung machen dürfen, löst unterschiedliche Reaktionen aus. Nach dem Nationalrat hatte gestern auch der Ständerat einem entsprechenden Vorstoß zugestimmt. Der Arbeitgeberverband warnte davor, dass diese Jugendlichen nach einer Ausbildung keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hätten. Die Gewerkschaften dagegen sind zufrieden. Der Entscheid eröffne den Jugendlichen berufliche Perspektiven, teilte die UNIA mit. Das Aargauer Kantonsparlament fordert ein nationales Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum. Es hat eine entsprechende Standesinitiative verabschiedet. Darin wird die Bundesversammlung aufgefordert, nun die rechtlichen Grundlagen auszuarbeiten. In Frankreich dürfen Frauen ihr Gesicht in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllen. Nach der Nationalversammlung hat auch der Senat mit großer Mehrheit für das Verbot von Vollschleiern gestimmt. Wer gegen die Regelung verstößt, soll künftig 150 Euro Strafe zahlen müssen. Männer, die ihre Frauen zwingen, einen Schleier zu tragen, müssen mit einer Buße von 30.000 Euro und einer Gefängnisstrafe rechnen. Das Gesetz soll im Frühling in Kraft treten. Japan stemmt sich gegen den rasanten Höhenflug des Yen. Der japanische Finanzminister teilte mit, die Notenbank habe mit Dollarstützungskäufen in den Devisenmarkt eingegriffen. Zuvor war der Yen gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Der starke Yen belastet zunehmend die japanische Exportindustrie und damit die wirtschaftliche Erholung des Landes. Es ist das erste Mal seit 2004, dass Japan in den Währungsmarkt eingreift. Zum Sport. In der Champions League spielten Twente Enschede gegen Inter Mailand 2:2 unentschieden. Barcelona gegen Panathinaikos Athen 5:1 und Manchester United gegen die Glasgow Rangers 0:0 unentschieden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.526 Punkten minus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.551 Punkten plus 2,7%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,31 gehandelt, der Euro zu einem Franken 30,04 bzw. zu einem Dollar 29,67. Das Wetter im Flachland hat es in Gewässernähe einzelne Nebelbänke, sonst ist es zunächst sonnig. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf, welche vor allem am Abend gebietsweise Regen bringen. Die Temperaturen steigen mit mäßigem Westwind auf rund 20 Grad. Im Süden und im Wallis scheint meist die Sonne bei rund 23 Grad. Am Donnerstag und am Freitag ist es hier mal sonnig, während es dort regnet und dann wieder umgekehrt. Im Flachland scheint häufiger die Sonne wie in den Bergen und im Süden. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 18 und im Süden um 23 Grad.
Altbundesrat Joseph Deiss hat in New York die 65. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnet. Der frühere Schweizer Außenminister wird das höchste Gremium der UNO nun während eines Jahres leiten. Die UNO müsse sich reformieren und effizienter arbeiten, um schlagkräftiger zu werden, betonte Deiss in seiner Eröffnungsrede. Sonst riskiere sie, von großen Wirtschaftsmächten, wie sie in der Gruppe der G20-Staaten versammelt sind, an die Wand gedrückt zu werden. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger berichtet.
Mit einem kräftigen Hammerschlag hatte Joseph Deiss als erster Schweizer eine UNO-Generalversammlung eröffnet, die 65. seit der Gründung der Vereinten Nationen. Und er hielt gleich bei seinem Amtsantritt fest:
L'Assemblée générale des Nations unies est le lieu prééminent du débat global.
Die UNO-Generalversammlung sei der zentrale Ort der globalen Debatte, denn kein anderes internationales Gremium besitze dieselbe Legitimität wie das oberste UNO-Organ, in dem 192 Staaten vertreten sind. Damit der UNO aber nicht von anderen Gruppierungen, etwa den exklusiven Clubs der wirtschaftsstarken G8 oder der G20-Staaten, der Rang abgelaufen werde, müsse die Weltorganisation schlagkräftiger werden und auf die grossen Fragen der Menschheit Antworten geben können.
Trop souvent prévaut dans l'opinion publique l'image d'une ONU dont l'Assemblée générale est impuissante.
Noch sehen allzu viele in der UNO und nicht zuletzt in der Generalversammlung unentschlossene und ohnmächtige Gremien.
Nous devons aussi faire avancer de manière décisive les réformes internes.
Deiss plädiert deshalb entschieden für eine Reform der UNO. Wenn diese gelinge, so ist Deiss überzeugt, dann sei die UNO besser in der Lage, über einzelne Landesgrenzen hinweg breit akzeptierte Lösungen voranzutreiben für globale Probleme, ob es nun um Wirtschaftsfragen, um Armut, um Klima oder Menschenrechte gehe.
Und zur amerikanischen Innenpolitik. In den USA feiert die rechtskonservative Tea Party-Bewegung wieder einen überraschenden Wahlerfolg. Bei den innerrepublikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Delaware hat ihre Kandidatin Christine O'Donnell den hohen Favoriten Mike Castle besiegt. Nun kann O'Donnell am 2. November in die Senatswahl gegen den Kandidaten der Demokraten steigen. Diese Nomination ist eine erneute Schlappe für das republikanische Parteiestablishment. Und weitere solche Niederlagen könnten folgen, wie USA-Korrespondent Max Ackermann berichtet.
Christine O'Donnell galt bis jetzt in Delaware als ewige Kandidatin und chronische Verliererin. Ihr eigener Parteipräsident nannte sie eine Lügnerin, die nicht einmal die Wahl zur Hundefängerin gewinnen würde. Gegenkandidat Mike Castle auf der anderen Seite ist seit Jahrzehnten erfolgreich im politischen Geschäft. Ein ehemaliger Gouverneur und jetzt der einzige Abgeordnete des Ministaates Delaware im US-Repräsentantenhaus. Vor wenigen Wochen noch schien die Sache glasklar, doch jetzt ist alles anders. Die republikanischen Wählerinnen und Wähler von Delaware wollen die Außenseiterin vom rechten Politrand als ihre Kandidatin für den Senat. Das ist ein grosser Erfolg für die sogenannte Tea Party-Bewegung und es ist schon der 7. Sieg gegen etablierte republikanische Kandidaten in dieser Vorwahlsaison. Ein 8. in New Hampshire könnte heute noch folgen. Das zeigt, dass bei vielen Amerikanern die Wut auf die da oben in Washington riesig ist. Bis jetzt schien das vor allem ein Problem für die Demokraten zu sein. Sie kontrollieren ja das Parlament und das Weiße Haus und müssen sich im November auf happige Sitzverluste einstellen. Doch mehr und mehr gibt's auch lange Gesichter bei den Republikanern. Einige ihrer Kandidaten sind so extrem, dass in der Endausmachung die Demokraten plötzlich wieder konkurrenzfähig scheinen. Kaum ein Beobachter glaubt jedenfalls, dass Christine O'Donnell im November wirklich Wahlchancen hat. Und wenn die Republikaner den Sitz in Delaware nicht holen, können sie die angestrebte Senatsmehrheit wohl definitiv vergessen.
Heute Morgen, es ist 6.39 Uhr, 21 Minuten vor 7. Und wieder ist ein Stück des Kalten Krieges überwunden, diesmal im hohen Norden. Denn nach Jahrzehnte dauernden Verhandlungen haben sich Norwegen und Russland auf einen gemeinsamen Grenzverlauf im Eismeer zwischen Nordkap und Nordpol geeinigt. Heute Nachmittag wird das Abkommen dazu unterzeichnet mit Folgen für ganz Europa, wie deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet.
Für den norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg geht mit dem Grenzabkommen eine historische Epoche zu Ende.
Das ist ein historischer Tag im Verhältnis zwischen Norge und Russland. Wir haben uns einig um das größte ungelöste Problem.
Wir beenden das Zeitalter der Konfrontation in der Arktis und setzen auf Zusammenarbeit, sagte der sozialdemokratische Regierungschef in der vergangenen Nacht, bevor er sich mit vier weiteren Regierungskollegen auf den Weg nach Murmansk in Nordwestrussland machte. Dort trifft Stoltenberg heute mit dem russischen Staatspräsidenten Dmitri Medvedev und Außenminister Sergei Lavrov zusammen, um das Grenzabkommen für das Eismeer zu unterzeichnen. Vier Jahrzehnte lang stritten sich die beiden Nachbarländer um diese Grenze in der an Rohstoff sehr reichen Barentssee. Die Einigung bahnt nun den Weg für eine weitreichende Erschließung und Nutzung der arktischen Fischgründe, aber auch der Erdgas- und Erdölfelder.
Erwartet werden Reserven, die jene, die bislang in Norwegen bekannt waren, noch übersteigen. In den kommenden Jahren wollen nun beide Staaten Milliarden in die wirtschaftliche Erschließung von Europas höchsten Norden investieren und das ehemalige Randgebiet in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Russland möchte über die Einigung mit Norwegen zudem auch einen Fuß in die Türe der Europäischen Union setzen und hofft auf eine baldige Aufhebung des Visumszwanges mit dem Schengen-Raum. Das norwegisch-russische Grenzabkommen, das noch von den Parlamenten der beiden beteiligten Staaten ratifiziert werden muss, ebnet zudem den Weg für friedliche Regelungen in der übrigen Arktis, wo bislang die Grenzen zwischen den Anrainerstaaten oft unklar waren. Das schafft nicht nur neue Möglichkeiten für die Wirtschaft, sondern ist auch eine Voraussetzung für den grenzüberschreitenden Umweltschutz und den Respekt für das Leben der indigenen Völker nördlich des Polarkreises. Norwegen und Russland planen zudem, neue Bahnstrecken zum Eismeer zu bauen und den Seeweg nach China über die Nordostpassage nördlich von Sibirien ganzjährig offen zu halten.
Am Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt heute ein aufsehenerregender Prozess. Der russische Investor Viktor Wechselberg und zwei Geschäftspartner wehren sich gegen eine Rekordbuße von 120 Millionen Franken. Die Buße hatte der Bund verhängt, weil die drei den Kauf eines bedeutenden Aktienpakets des Technologiekonzerns OC Oerlikon nicht gemeldet hätten. Die Investoren aber sagen, sie hätten alle Vorschriften beachtet. Aus dem Tessin Alexander Grass.
Am Anfang stand eine Anzeige der Eidgenössischen Bankenkommission. Der Vorwurf, der russische Oligarch Viktor Wechselberg und zwei österreichische Investoren hätten sich im Sommer 2006 heimlich zu einer Gruppe zusammengetan. Und so habe Wechselbergs Investmentgesellschaft Renova eine namhafte Beteiligung erlangt am Technologiekonzern OC Oerlikon. Gemäß Börsengesetz aber muss man in solchen Fällen Meldung erstatten, damit Unternehmen und Aktionäre rechtzeitig erfahren, dass jemand große Aktienpakete schnürt. Bisher wurden Verstöße gegen dieses Gesetz aber nur höchst selten geahndet. In diesem Umfeld verfügte das eidgenössische Finanzdepartement im Fall Wechselberg eine drakonische Strafe, 120 Millionen Franken. Die Betroffenen verlangen eine richterliche Entscheidung. Für die Meldepflichtstrafnorm und das Departement Merz kann das Verfahren zum prominenten Testfall werden.
Wir sind beim Sport. In der Fußball-Champions League ist am Abend die erste Runde der Gruppenphase eröffnet worden. Überraschungen blieben dabei aus, mal abgesehen vom 2:2 Unentschieden des Titelverteidigers Inter Mailand gegen Twente Enschede. Und ungewöhnlich viele Tore fielen beim FC Barcelona, der Panathinaikos Athen mit 5:1 schlug. Heute Abend ist der FC Basel in der Champions League engagiert. Der Schweizer Meister trifft auf den rumänischen Meister Cluj. Von dort berichtet Reto Held.
Wenn Thorsten Fink über das erste Spiel des FC Basel in dieser Champions League sagt.
Ein Spiel, was sicherlich auf Augenhöhe liegen wird. Und wenn wir unsere Form haben, denke ich, dann werden wir auch ein gutes Ergebnis erzielen.
Dann ist das einerseits realistisch, denn Cluj ist auch in Rumänien nicht der ganz große Name. Oder war es mindestens nicht. Erst seit 6 Jahren ist der Club wieder in der obersten Liga, getrieben von einem reichen Unternehmer, der es schaffte, mit Cluj in den letzten 3 Jahren 2 Meister- und 3 Cup-Titel zu holen und damit die Dominanz der Teams aus Bukarest zu brechen. Auf der anderen Seite ist die Aussage von Thorsten Fink aber auch sehr typisch für ihn. Der Deutsche spricht die Dinge klar an und traut sich auch zu sagen, wie es wirklich ist. Übertriebene Vorsicht kennt der Deutsche nicht. Und ist stark auf sein eigenes Team fokussiert. Thorsten Fink spricht nicht viel über den Gegner, kennt beispielsweise nicht viele Spiele von Cluj mit Namen, sondern betont lieber eigene Stärken. Benjamin Huckel bestätigt.
Er ist ein Trainer, der grundsätzlich sehr überzeugt ist von seiner Arbeit als Trainer, von seinem Konzept und von seiner Art, wie er Fußball spielen will.
Zu Recht, denn Thorsten Fink ist mit Basel bisher äußerst erfolgreich, weil er sehr realistisch ist und weil er sich auch traut, die Dinge beim Namen zu nennen.
Das Spiel Cluj gegen Basel beginnt um 20.45 Uhr. Sie können sich die Partie live anhören. Wir übertragen sie auf DRS4 News. Produktion heute früh Erich Wies. Mein Name Daniel Knoll.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.